Darf ich stehen und dich anbeten, Gott, darf ich dich preisen? Ja, dazu sind wir geboren, dazu sind wir erwählt, dazu sind wir berufen. Das ist unsere Bestimmung. Und mein Thema heute ist, warum muss man erlöst werden? Warum braucht man Erlösung als Mensch? Gibt es da keinen anderen Weg? Gibt es da keine andere Möglichkeit? Wozu sind wir erlöst als Christen? Was ist passiert? Warum brauche ich die Erlösung? Das sind diese Fragen, die mich heute beschäftigen wird. Und da frage ich mich, was habe ich verbrochen? Eigentlich habe ich gar nichts verbrochen, aber ich brauche trotzdem die Erlösung, obwohl ich nichts verbrochen habe. So, ich bin einfach in dieser Welt geboren, in der Welt, die so versaut, verdorben, sündig, voller Dämonen und Teufel ist und so weiter. Bei mir hat neulich jemand geschrieben, Pastor, wenn die und die Partei an die Macht kommt, dann werde ich auswandern. Und habe ich gedacht, guck mal, das ist auch eine Möglichkeit, erlöst zu werden. Wenn die und die Partei zur Macht kommt und so weiter, dann werde ich auswandern. Eigentlich ist das das Beste. Meine Angehörige, die sind aus Sibirien mal hier nach Deutschland ausgewandert. Die haben alles dran gesetzt, dass sie mal nach Deutschland können. Sind in Deutschland gewesen, waren so 3 Jahre etwa hier. Und dann haben sie wieder Antrag gestellt, wir wollen zurück nach Sibirien. Die Angehörige, die Verwandten, Freunde, die haben nicht verstanden. Wie könnt ihr wieder zurück nach Sibirien? Sagt, hier ist alles so fremd für uns. Hier sind wir nicht zu Hause. Hier auch, und die waren Christen auch, gläubig, natürlich in der Baptistengemeinde. Aber die haben gesagt, hier ist alles so weltlich. Die Christen sind so weltlich. Also, wir möchten wieder zurück. Uns hat die Sibirien besser gefallen. So, warum muss ich erlöst werden? Das ist die Frage. Und da will ich heute nachgehen. Ich steige ein mit dem Bibelwort aus Apostelgeschichte 10, Vers 38. Da heißt es, Jesus kam uns zu erlösen, oder Petrus predigt beim Cornelius. Er kam uns zu erlösen, alle, die vom Satan überwältigt, verführt und verdorben waren. Er kam uns zu erlösen. Jesus kam uns von der Gewalt Satans zu befreien. Satan ist der größte Geistesnehmer. Er hat die Welt zu mit links irgendwie kassiert, die Eva betrogen, den Adam hinters Licht geführt und so weiter und sie, ja, von der Gnade Gottes weggebracht. Gott hat große Pläne mit den Menschen gehabt, aber die Pläne Gottes sind zerstört worden. Der Mensch ist verführt worden und, ja, willenlos gemacht worden und jetzt muss er Satan dienen, ob er will oder nicht. Es ist genauso, als wenn einer im Lazarett geboren wird oder in Leprastation. So, wir sind in einer sündigen, schmutzigen, dreckigen, verkommenen Welt geboren, auch wenn die Welt noch so schön ist. Du bist hier nicht zu Hause, du bist hier nicht geliebt, du wirst hier nicht angenommen, du wirst hier nicht verstanden. So vieles, wir müssen erlöst werden von dem Fürsten dieser Welt, von den Mächten und Fürsten und Gewalten, die diese Welt beherrschen. So, wenn einem der Wille genommen wird, dann wird er manipuliert, in die Irre geführt, so wie Adam und die ganze Menschheit insgesamt bis heute. Die Verführung ist, ja, entschieden. Der Mensch ist gefallen, der hat versagt, ihm wurde der Kopf verdreht, er kann nicht mehr klar denken. Also ich wandere aus, wenn die und die an die Macht kommen. Und der Teufel ist an der Macht. Der Teufel ist der Fürst dieser Welt. Ob du glaubst oder nicht, es ist so. Wir sind belogen worden, wir werden betrogen, wir werden versklavt, wir werden vermarktet, wir werden so eingeplant. Du wirst geboren, du bist noch gar nicht richtig da, da wirst du schon vereinnahmt. Bekommst du eine Kennnummer oder ja eine Liste, wo dein Name wird irgendwo im Stammbuch eingetragen oder Standesamt. Die Verführung ist weltweit und die wird noch viel schlimmer. In der Bibel heißt es, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, will ich dich bewahren vor der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis gehen wird. Also wir brauchen Erlösung von der ganzen großen weltweiten Verführung. Und Mammon beherrscht die Welt, das Geld. Nicht der Glaube, nicht der liebe Gott und nicht irgendjemand anders. Ja, ohne Geld kannst du gar nichts machen. Kein Sportverein aufmachen, keine Kirche, ja, keine. Die Geschäfte, alles braucht benötigen Geld. Mammon ist der Gott dieser Welt. Und wir müssen erlöst werden vom Mammon. Von diesen Dingen dieser Welt, was die Welt wirklich ausmacht. Erlösung ist ein so breites, so großes Thema. Erlöst werden vom Reich der Finsternis. Die Welt ist verdunkelt. Alles ist grau, so unwirklich, unnatürlich, so unlogisch. Alles so abstrakt. Und in diesem Zustand war der Mensch, als Jesus kam. Sie saßen im Dunkeln. Es drehte sich alles nur um sie, alles nur, was machen wir, was essen wir, wo wohnen wir, was arbeiten wir, was ist unser Einkommen. Der Mensch war in der Sackgasse, war an einem toten Punkt angelangt, in einer ausweglosen Situation. Ich, elender Mensch, betet Paulus, obwohl er ein Pharisäer, ein sehr super frommer Mensch war. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib? Wer wird mich erlösen von dem und dem? Sein Leib. Wir brauchen von unserem Leib Erlösung, denn unser Leib liegt unter dem Gesetz der Krankheit, der Not, des Elends, des Hungers, der Bedürfnisse. Ja, wir brauchen so viel. Es gab keine Aussicht zur Erlösung. Niemand konnte aus der Hölle entrinnen, aus der Gottesferne, aus den Klauen Satans. Deshalb kam Jesus und deshalb brauchen wir Erlösung und müssen erlöst werden. Niemand hört mehr zu. Niemand kannst du mir vertrauen, niemand versteht dich, niemand hilft mir. Von dieser Hilflosigkeit brauchen wir die Erlösung. Wir brauchen einen Helfer. Und die Welt ist ohne Helfer. Wir brauchen Hoffnung. Die Welt ist ohne Hoffnung. Die Welt ist ohne Liebe. Da gibt es nur ich, das Gesetz des Dschungels, der Stärkere siegt. So, wir müssen von dieser ganzen Machenschaften der Gesellschaft befreit werden, erlöst werden. Und Jesus kann das machen. Er kann das tun. Er hat uns frei gekämpft. Er hat uns frei gekauft, sagt uns die Bibel. Die Menschheit war damals erledigt, als Jesus kam. Ein hoffnungsloser Fall. Die Römer beherrschen Israel, das gelobte Land, was Milch und Honig mal sein sollte. 3/4 vom römischen Reich waren Sklaven. Und die anderen Leute, die waren irgendwie auch unter Druck der Öffentlichkeit, der Medien. Wir müssen erlöst werden von der öffentlichen Meinung. Dass wir unsere eigene Meinung entwickeln können von der ganzen Sklaverei, von den ganzen Sklavenhaltern. Der Teufel hat den Menschen verführt, verdorben und der Mensch ist ein Verdammter, ein Verfluchter. Vor allem, er ist aus der Reichweite Gottes. Gott kann ihn nicht erreichen. Der Teufel hat ihn abgeschnitten von der Liebe Gottes, von der Gnade und der Barmherzigkeit. Wir sind fest in der Gewalt Satans unter seiner Kontrolle. Wer kann uns erlösen? Und wer wird uns erlösen? Gold und Silber kann uns nicht freikaufen. Wir können noch so viel Gold herbringen und wir werden nicht freigekauft. Die Bibel sagt, wir sind erlöst nicht durch Gold und Silber, nicht durch irgendetwas anderem Irdischem, sondern allein durch das Blut Jesu Christi. Erlösung. Jesus kam uns, um aus der rohen Gewalt Satans zu befreien. In der Bibel haben wir ein Bild im Alten Testament, im Neuen Testament steht es, und ich habe was gegen euch, dass ihr den Geist der Isabel duldet. Ist ein Weibstück gewesen aus Tyros, eine Prinzessin, die hat hier den Ahab den Kopf verdreht und sie hat über den Ahab tyrannisiert, den Ahab als einen Hampelmann behandelt. Ich mache das schon für dich, verstehst du? Und genau das ist, wo der Mensch drinsteckt. Und in seiner Hilflosigkeit, ich mache das schon für dich. Ich besorge dir den Kohlgarten, wenn du das haben willst. Und so weiter. Und diese Isabel brachte Unglück über das ganze Land damals. Deshalb war auch die große Dürre. Diese große Katastrophe, Elia kam und Elia hat ja Gottes Gnade, Gottes Zeichen, Gottes Wunder versucht herbeizuführen, aber plötzlich wird auch sogar der Elia bedroht. Und morgen, sagte Isabel, wird dein Kopf dran glauben müssen. Und erst die Salbung, und Geschwister, und erst die Salbung macht auch bei uns den Unterschied mit der Erlösung. Jesus hat uns am Kreuz freigekauft, uns am Kreuz erlöst, aber die Salbung macht erst uns frei. Die Salbung von diesem ganzen Joch der Isabel, da wurde der Elia im Geist gestärkt und noch einmal geht er los und salbt den Elisa, salbt den Hazael, salbt den Jehu und diese drei haben das Volk Gottes erlöst von diesem blöden Weib Isabel, die das Volk unter fremde Götter gebracht hat und beendet das Werk der Isabel. Diese Frau hat wirklich das Land verdorben, wegen der Isabel. Der Ahab wäre gar nicht so schlecht gewesen. Er war nur Hans Wurst. So, ja, ein milder Junge. Wir brauchen einen kräftigen Erlöser, einen starken Erlöser. Jesus hat uns befreit von diesem Geist der Isabel, dass wir uns alles gefallen lassen müssen, dass wir jemand anders brauchen, der für uns macht. Wir brauchen niemand anders, der für uns macht. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Und der macht in uns und durch uns große und gewaltige Dinge. Wir brauchen nur den Heiligen Geist. Und wir brechen mit der Macht der Sünde. So wie Elia den Elisa und den Hazael und den Jehu gesalbt hat. Den Geist der Isabel. Der Geist der Isabel ist so ein raffinierter Geist. Weißt du, ohne den Heiligen Geist gibt es keine Erlösung von diesem Isebelgeist. Ich mache das, das Amt macht das, der Pastor macht das, der Arzt macht das, die und die, das Militär macht das, die besorgen uns schon alles, verstehst du? Immer die anderen machen es. Nein, Gott will, dass du deine Initiative ergreifst, dass du etwas machst. Wir müssen erlöst werden von diesen verführerischen Geistern, die Geistern, die im Volk Gottes unter den Kindern Gottes sich eingemischt haben. Der Geist der Isebel, das ist der Geist der Esoterik. Der Glaube macht's leid, der Glaube macht's gar nichts. Ich glaube an keine Glaubensheilung und gar nichts. Ich glaube an göttliche Heilung. Wenn Gott einen Kranken heilt, dann ist er geheilt, nicht durch den Glauben. Sobald mein Glaube schwach wird, bin ich wieder krank. Und sobald mein Glaube nachlässt. Diese ganzen Isebelgeister und Auswüchse und Triebe, Okkultismus und Spiritismus, Anbetung der Prominenten, der Superstar war's. Weißt du, wenn wir hier einen Superstar hätten, das wäre ein Wunder, verstehst du? Weißt du, wenn du ein Stadion voll kriegen willst, musst du nur die Beatles kommen lassen. Und das ist das Stadion schon voll, verstehst du? Die machen das schon. Weißt du, diese ganze götzendienerische Unterhaltung, das ist der Geist der Isebel. Die meisten Christen sind Eunuchen. Sie haben keine Geist, Eunuchen. Die haben keine geistige Kraft, keine Potenz. Die widersprechen nicht, die machen es. Ja, von oben, Führerbefehl, wir folgen dir. Und dann geht es natürlich in die falsche Richtung. Viele Menschen suchen nur Zustimmung und Anerkennung, Befürwortung, Führung und, oder ja, in der Verwaltung, dass wir verwaltet werden, dass wir geleitet werden. Aber Jesus will, dass wir, oder Gott will, dass wir auf eigene Füße stehen und unser Leben meistern. Wir sollen befreit werden von den Mächten der Finsternis. Wir sollen befreit werden von Geistern, die uns herrschen und die uns beherrschen wollen und uns den Kopf verdrehen. Isebel, ja, ich mache das schon für dich. Beruhig dich, Brüder, Schwester oder was auch immer ist. Der Geist der Isebel hat die Christenheit verweichlicht und so weiter, geistig verzogen. Und die Bibel sagt, Weichlinge und Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Also wir müssen erlöst werden von Weichlichkeit und Feigheit und Ängstlichkeit und Menschenfurcht. Und Menschenfurcht steckt in uns so tief drin. Ja, wenn ich das tue, dann werde ich nicht mehr geliebt, dann werde ich nicht mehr verstanden, dann wird mir niemand helfen, dann wird niemand mit mir gehen und dann wird mich niemand unterstützen. Wenn du Gott auf deine Seite hast, die Bibel sagt, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Viele Menschen müssen erlöst werden, sogar vom Seelsorger, in aller Liebe. So gut das ist, du musst erlöst werden von deinem Beichtvater, von dem Beichtvater, von dem ganzen Geistlichen. Weißt du, du kannst Gott alles sagen, du kannst mit Gott reden. Und wenn du Gott persönlich kennst, brauchst du keinen Seelsorger und keinen Beichtvater und keinen Geistlichen. Ihr habt die Salbung, sagt die Bibel. Und die Salbung ist es, die euch alles lehren wird. Die wird euch auf den rechten Weg zeigen. Wir müssen erlöst werden von der, Entschuldigung, Schnuller-Religion. Christen müssen erlöst werden, vor allem Pfingster-Charismatiker, die müssen erlöst werden von der Schnuller-Religion. Schnell, ruf mal Pastor, ruf mal Bruder, ruf mal Schwester an. Verstehst du dann? Nein, du sollst den Herrn anrufen, steht in meiner Bibel. Und er wird uns erretten aus aller Not. Viele, die ehrlich die Wahrheit gesucht haben, sind bei der Isebel gelandet. So wie der Teufel, die Eva beim Teufel, bei der Schlange. Sie dienen heute dem Teufel und nicht mit dem Heiligen Geist. Und sie werden von Menschen abhängig gemacht. Wir brauchen Erlösung, nicht nur von den Sünden, sondern auch von der Abhängigkeit von Menschen. Auch von Pastor Matutis. In aller Liebe, verstehst du, wir brauchen diese Unabhängigkeit, dass wir einfach auf eigene Füße stehen. Dass wir keinen Bruder Paulus, Bruder Petrus brauchen. Oder keinen, ja, irgendjemand. So viele Menschen sind geistig unterwandert und brauchen immer einen Schnuller. Immer einen Schnuller und sie merken das nicht immer. Die denken, das ist alles wunderbar. Ich werde nie vergessen, ich muss 5 Jahre alt gewesen sein, dann, ich war immer noch am Schnuller gebunden. Und meine Mutter oder Vater haben einen Schnuller genommen und aufgehängt. Ich habe den gesehen, der Schnuller hängt und immer wieder mit allen möglichen Tricks versucht, den runterzuholen. Ich wollte meinen Schnuller haben. Und so viele Christen wollen ihren Schnuller haben. Du musst erlöst werden vom Schnuller und dann von dem Daumenlutschen, verstehst du, von Selbstbefriedigung, welcher Art auch immer. Wir müssen erlöst werden. So, viele Menschen dienen dem Teufel und sie merken das nicht. Sie glauben, sie dienen Gott. Schau den Apostel Paulus. Er dient dem Judaismus, dem Pharisäertum und er eifert für Gott. Er verfolgte die wahren Christen bis Jesus ihm begegnete und bis er den wahren Gott kennenlernte. Und wir müssen erlöst werden von der falschen Religion. Ich erzähle hier nur ein paar Punkte immer wieder, wovon wir erlöst werden müssen. Von den Traditionen, Das hat mein Großvater schon so gemacht und Urgroßvater und so weiter. Und das werde ich auch so machen. Nein. Wir müssen neue Wege mit Gott gehen und bereit sein für diese neuen Wege. Jesus kam uns zu erlösen von religiösem Fanatismus, wie beim Paulus. Ich eiferte, ich war ein Eiferer für das Reich Gottes, für das Volk Gottes und so weiter. Und wenn du dann die Isabel anguckst, die hat das Volk unterwandert. Und der Hauptgott der Isabel, von Tyros herkommend, war der Kriegsgott. Wir kämpfen für die Wahrheit. Der ganze Islam ist besessen von dem Geist der Isabel. Wir kämpfen für unseren Glauben. Und die Christen, wir denken, wir müssen auch für unseren Glauben kämpfen. Geschwister, ich möchte eine Wahrheit sagen. Wir müssen nicht für unseren Glauben kämpfen. Der Herr will für uns streiten. Ich muss nicht kämpfen mit meiner Religion. Wenn meine Religion nichts ist, dann soll sie untergehen. Aber wenn sie was Wahres ist, wenn der Herr wirklich Gott ist, dann soll er sich offenbaren mit Feuer. Das, was der Elia, der Isabel vorgeführt hat. Ist Gott Gott? Der soll mit Feuer antworten. Und er hat sogar um den Altar, was er dort auf dem Karmel gebaut hat, sogar noch einen Graben gegraben und noch auf das Opfer Wasser geschüttet, damit nicht jemand kommt und sagt, das hat sich von selbst entzündet. Viele Christen, die wollen dem lieben Gott noch nachhelfen. Unser Gott im Himmel braucht keine Nachhilfe. Überhaupt nicht. Welche Form? Ja, heb mal den Fuß. Kannst du den Fuß noch heben? Weißt du, wenn Gott dich geheilt hat, dann bist du geheilt, dann kannst du den Fuß sogar, ja, kannst springen, kannst laufen und es funktioniert. Und ja, der Gott der Religionen ist ein Kriegsgott. Schau, fast alle Kriege dieser Welt waren religiös. Der 30-jährige Krieg, es ging nur um Glauben, katholische, evangelische Kreuzzüge. Und jetzt auch der Terrorismus ist auch ein religiöser Krieg. Der ganze Terrorismus, was wir hier haben, der Baal, der Gott Isabels, ist repräsentativ für den Staat, für den weltlichen Staat. Ja, der Staat bestimmt. Der Staat kontrolliert alles und der Staat kontrolliert immer mehr den Menschen. Immer mehr wird der Mensch vom Staat kontrolliert. Und zwar über die Staatskirchen, die Volkskirchen. Stell dir mal vor, es gibt keine Volkskirchen, da würden die Menschen viel leichter zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber der Staat ist der Beschützer der Kirchen, über die Kirchensteuer und so weiter. Und ihr Versorger, der Staat, nimmt die Stelle Gottes ein. Herr, erlöse uns von dem Übel, beten wir, oder von dem Bösen. Da ist so viel drin, wovon wir Erlösung brauchen. Vom Staat, dass wir uns nicht vom Staat vorschreiben lassen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das haben die Apostel gesagt damals, den hohen Priestern, den Geistlichen. Mehr gehorchen als dem Herrn Pfarrer und mehr gehorchen als dem Papst und dem Bischof. Gott ist größer als der Papst und der Bischof. Ja, die Staatskirchen, die spielen die Rolle Gottes, aber wir müssen erlöst werden. Wir brauchen Ordnung. Und Gott ist ein Gott der Ordnung, aber die dürfen unser Leben nicht beherrschen. Wann muss Gott mehr gehorchen als den Menschen? Unsere Treue gehört Gott und nicht dem Staat und den Reichen dieser Welt. Jesus hat die Reiche dieser Welt gar nicht angenommen. In Lukas Kapitel 6, Vers 46 sagt der Herr Jesus, oder fragt der Herr Jesus, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Warum nennt ihr mich Herr, Herr? Tut, was ich euch sage. So, wir müssen erlöst werden von den Dogmen, von den Gesetzen der Menschen. Und alle Gesetze sind von Menschen gemacht hier auf dieser Welt und erfunden. Und so viele Leute richten sich nach den Gesetzen dieser Welt. Jesus hat immer wieder mit den Gesetzen sich rumgeschlagen. Den Alten ist gesagt, aber ich sage euch, von wegen Hände waschen oder wie auch immer, deine Jünger waschen sich die Hände nicht. Weißt du, der Herr hat es erlaubt, dass es so ist, dass wir nicht nach den Gesetzen der Menschen gehen. Ja, Gott ist Gott. Gott ist natürlich. Und wir müssen erlöst werden von allem Unnatürlichem, Unpraktischem, was man nicht braucht. Wir müssen uns immer wieder fragen, brauche ich das wirklich? Ist das wirklich nötig? Der Staat möchte unser Leben kontrollieren. Und Jesus sagt, ist es genug, wenn nur ihr verwaltet werden, das Nötigste habt, das ist okay. Die Infrastruktur muss stimmen und wir müssen einfach zusammenarbeiten. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Auch das gehört zum Gesetz, aber zum Gesetz der Liebe, zum Gesetz Gottes. Aber der Teufel versucht uns noch mehr zu manipulieren oder Druck zu setzen. Du musst. Kommunismus, Sozialismus, Faschismus, Katholizismus, die ganzen Ismen. Du musst, du musst, du musst. Jesus ist weit mehr. Und ich sage jetzt bitte eine große Wahrheit, bitte erschreckt nicht. Jesus ist mehr als nur die Eintrittskarte in den Himmel. Erlösung. von meinen Sünden. Ja, du bist von deinen Sünden erlöst. Wir sind Kinder Gottes geworden, aber jetzt beginnt das neue Leben. Du bist erlöst von der Macht der Sünde, dass du von der nicht mehr kontrolliert wirst. Gott ist Gott und der Schöpfer aller Dinge. Und außer Gott gibt es niemand und nichts. Gott ist derjenige, der uns aus der Sklaverei befreit. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei Ägyptens rausgeführt hat. Und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Die Frage ist, welche Götter haben wir? Wer und was beherrscht uns? Wer und was kontrolliert uns? Pharao sah sich als Gott an. Er ist der Staat, der oberste Herrscher des Staates. Und ich habe jetzt den Staat hier, nehme ich vor. Der Staat ist gut, aber der Staat darf nicht den Herrgott verdrängen und den Herrgott, den Platz vom Herrgott einnehmen. In seinen Gedanken dachte Pharao, ich besitze die Leute als Leibeigene, die gehören mir. Ich kann mit ihnen machen, was ich will. Nein, der Staat kann nicht mit dir machen, was er will. Und er kann dir keinen Maulkorb aufbinden. Heutzutage, wenn es so weitergeht, die ganze Entwicklung und die Geschichte, dann musst du nicht nur auswandern in ein anderes Land, woanders gibt es auch die Teufel und die Dämonen und woanders regiert auch der Teufel. Also da kannst du von Land zu Land wandern. Ja, und du kommst nicht weiter. Du musst innerlich frei werden. Innerlich frei werden. Darum geht es, dass du nicht ein Leibeigener bist. Die Israeliten waren keine Leibeigene. Gott hat sie rausgeführt aus den Abraham und so weiter, aus Ur in Chaldea. Und stell mal vor, bitte erschreck nicht, was ich jetzt sage. Weißt du, der Josef, der liebe Josef, der Sohn Jakobs, hat die Leute in Ägypten zu Leibeigenen gemacht. Vorher gab es keine Leibeigenen als solches. Und hier steht es in 1. Mose 47, Vers 20 und folgende Verse. So kaufte Josef dem Pharao das ganze Ägypten. Und denn die Ägypter verkauften an jeder seinen Acker, weil es Hungersnot war und weil die Hungersnot so schwer lastete. Und so wurde das Land vom Pharao eigen. Verstehst du? Josef machte die Leute zu Leibeigenen. Und er machte die Leute, ja, von einem Ende Ägypten bis zum anderen Leibeigene Pharaos. Ausgenommen das Feld der Priester. Das kaufte er nicht, denn den Priestern war vom Pharao das Einkommen zugeteilt und denen stand das Einkommen zu. Sie näherten sich von den Zuteilungen, die ihnen vom Pharao gewährt wurden. Darum mussten sie das Feld nicht verkaufen. Aber das andere Volk, nur die Priester, das andere Volk wurde zu Sklaven gemacht vom Josef, dem lieben Josef, von Gottes Gnaden. Verstehst du? Der hat zur Leibeigene gemacht. Verkauft alles, gibt das Geld her und die können Brot haben. Und was der Mensch alles für Brot macht, für das Überleben. Und da sprach Josef zu dem Volk, siehe, ich habe heute euch und eure Felder für Pharao gekauft, siehe, da habt ihr jetzt Korn zum Saat und nun besieht eure Felder. Und da wurden sie Diener des Pharaos. Und jetzt aus dieser Sklaverei muss Gott uns rausführen. Von dieser Abhängigkeit. Erlösung ist mehr als nur die Sünden loszuwerden, nur Kind Gottes zu werden. Wir müssen vom Pharao bekehrt werden, vom Pharao entrissen werden, aus Ägypten herausgeführt werden durch Macht Gottes. Und Pharao muss kapieren, nicht du hast hier zu sagen, sondern der allmächtige Gott. Das muss der Pharao lernen. Und nach der Befreiung sagt der Gott in 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter haben, keine anderen Beschützer, keine andere Versicherung, keinen anderen Lebensschutz und so weiter, keinen anderen Führer, keinen anderen Versorger. Jesus kam, um uns von diesen Kerle zu erlösen, wie Pharao und Gesindel, Nebukadnezar und der Cäsar in Rom und wer auch immer sein mag bis heute, die ganzen Tyrannen, die ganzen Riesen, die ganzen Sklavenhalter. Du sagst ja, wir haben das nicht mehr. Und doch, in unserer Welt existiert das alles. In den USA habe ich gerade diese Tage gelesen, gibt es circa 40 Millionen Menschen, die Lebensmittelkarten bekommen vom Staat. Lebensmittelkarten bekommen. Sie sind Leibeigene des Staates. Sie müssen sich anstellen, um ihre Lebensmittelkarten zu bekommen. 40 Millionen Amerikaner in dem gesegneten Amerika. So, das ist der Segen. Und manche sagen, das ist ja der Segen. Der Staat sorgt für uns. Die Verstaatlichung des Individuums. Das ist nur eine andere Form des Sozialismus. Verstehst du, wo alle gleich gemacht werden? Wir sind zur Freiheit berufen nach der Bibel, ihr Lieben. Wir sind bestimmt, Originale zu sein und Gottes zu sein und keine Massenware. Want wir sollen die Erlösung begreifen. Was ist die Erlösung? Was will Gott von uns, von mir? Und warum hat Gott so viel investiert durch Jesus Christus und die ganze Heilsgeschichte, Israels Geschichte? Warum hat Gott so viel getan? Er will uns ganz haben zur Anbetung und zum Lob seines Namens. Und Jesus kam, um sein Volk von ihren Sünden zu erlösen, hat der Engel vom Himmel gesagt. Uns von den Sünden zu erlösen. Und Erlösung ist zuerst mal die Wiederherstellung. Jesus am Kreuz hat den Schächer wieder ins Paradies reingebracht. Auch wenn er des Todes schuldig war, auch wenn er was falsch gemacht hat, wobei ich gar nicht glaube, dass er was falsch gemacht hat. Aber er wollte das Richtige tun. Er war ein Schächer. Weißt du, wir sagen Schächer. Weißt du was? Der hat geschächtet. Der hat versucht, reines Opfer zu bringen, rein die Tiere zu schlachten, so wie Gott geboten hatte. Er hat geschächtet. Das wurde erwischt bei Schächtung und jetzt wurde gekreuzigt. Wir haben das natürlich hingestellt als den Schächer, als den Verbrecher. Jesus starb. Ja, das waren keine großen Verbrecher, mit denen die neben ihn links und rechts hingen. Er kam, sein Volk zu erlösen und ihnen das Paradies zu öffnen. Ich komme zu einem Bild, weißt, was mir in der Natur oft auffällt. Wir kommen als Raupen zur Welt. Verstehst du, wir krabbeln, fressen Kohl. Und das ist, denken, das ist unser Leben, das ist unsere Welt. Dazu bin ich geboren, nur Kohl zu fressen, zu krabbeln, komme gar nicht weit vorwärts, nur bist du in meinem Umkreis hier. Wir sind nicht verdammt, Brüder und Schwestern, um für ein Raupenleben. Das ist nicht unsere Bestimmung. Weißt du, was unsere Bestimmung ist? Ein Schmetterling zu werden. Ja, wenigstens ein Nachtfalter. Wenn schon kein Schmetterling. Verstehst? Ja, ein Schmetterling zu werden. Es ist Gottes Wille, dass wir fliegen, dass wir nicht auf den Bauch kriechen und Kohl fressen und uns von allen möglichen Leuten zertreten lassen oder uns im Kreis drehen. Denk über deine Erlösung nach. Wir sind erlöst, Könige und Priester zu sein. Die Priester beim Josef und Pharao, die wurden nicht zu Leibeigenen. Nur ein Bild, ein anderes Bild. Kinder Gottes dürfen nicht Leibeigene werden von niemandem, auch nicht von den Banken. Viele Menschen sind so überschuldet, da denkst du, Mensch, da fehlt ein tolles Auto, aber das Auto ist derweil nicht bezahlt. Verstehst du, die Bank hat die Hand drauf oder die Wohnung oder vieles andere mehr. Ja, und ich denke, ach guck mal, wie uns geht es so gut. In der DDR früher hat man gespart, dass man sein Trabi, seine Waschmaschine oder was weiß ich, kaufen konnte. Wenn ich so die Leute gefragt habe, ja, sie konnten nicht einmal heiraten, weil sie noch keine eigene Wohnung hatten, das Geld nicht hatten. Und sie haben erst bezahlt, als das Geld da war. Und hier, dieses ganze Kreditwesen, das ist Bankwesen, erfunden vom Josef, dieses ganze Zinswesen. Ja, zu Leibeigenen sind sie gemacht worden. Ich predige so das, was der Mensch geworden ist. Weißt, es hat ganz gut angefangen. Auch die Israeliten, sie haben ganz gut angefangen. Sie sind nur aus Bedürfnis reingegangen nach Israel, nach Ägypten, um Brot zu kaufen. Und gleich wurden sie vereinnahmt. Und wir werden so schnell vereinnahmt. Du gehst irgendwo hin und da wirst du gleich einkassiert. Ich werde nie vergessen, ich wurde getauft und da standen gleich Leute mit so Kärtchen zu mir und sagen, Herr Matutis, Sie müssen Mitglied werden in unserer Gemeinde. Ich wollte gar kein Mitglied in dieser Gemeinde werden, wohnte auch gar nicht in der Nähe. Ich wohnte 200 Kilometer weiter, aber ich wollte nur getauft werden. Aber Sie müssen Mitglied jetzt in der Gemeinde werden und so werden wir vereinnahmt von den Gemeinden, von den Freikirchen, von den Organisationen. Gott hat uns zur Freiheit berufen. Du darfst dahin gehören. Natürlich bin ich eingetreten, habe meine Mitgliedsbeiträge bezahlt, weil sonst hätten sie mich nicht getauft oder meine Taufe als ungültig erklärt, womöglich noch. Alles ist drin heutzutage. Gott will, dass wir Schmetterlinge werden, dass wir fliegen, dass wir schön sind. Ich habe Schmetterlinge erlebt, aber als ich in Schweden im Urlaub war, wir haben so viele Disteln gehabt, Disteln. Und dort gab es unheimlich schöne Schmetterlinge. Schmetterlinge haben sich unter den Disteln aufgehalten. Ich habe mich gefragt, warum ist das so, dass sie unter den Disteln so schön werden? Warum? Nicht nur, dass die Disteln schön sind, sondern dort konnten sie richtig überleben von den anderen Tieren, die sie fressen wollten. Diese ganzen Käferchen und so weiter, diese Raupen. Ja, die Käfer haben darauf abgesehen. Die Vögel wollen dich fressen. Aber Gott will, dass du dein Leben genießt und dass du richtig ausreifst. Und dass du weit rumkommst, dass du ein grenzenloses Leben lebst, so nach dem Willen Gottes. Das ist der Wille Gottes, dass du ein Schmetterling wirst und anfängst zu fliegen. Gott will, dass du deine Hindernisse überwindest. Das ist die Erlösung. Nicht nur vom Geist der Ezebel abhängig sein, mach du das bitte. Kannst du nicht für mich hingehen? Kannst du für mich nicht ein Wort einlegen? Meine Mutter hat mich geschockt. Ich habe Angst gehabt, in der Schule zu gehen, weil mich ein Hund mal gebissen hat. Und dann muss ich durch dieses Gehöft durch. Und dann sagt meine Mutter, ich werde dich begleiten. Ich werde mit dir gehen. Aber ich sage, toll, eine tolle Mutter habe ich. Und weißt du, was meine Mutter gemacht hat? Die hat mich begleitet bis zum Bauernhof. Und dann hat er gesagt, so, und jetzt gehst du selbst. Und ich bleibe hier stehen und pass auf, dass hier nichts passiert. Und dann gehe ich, gucke immer zurück, meine Mutter lässt mich stehen. Und weißt, da kam dieser Spitz da. Ich sehe ihn heute noch und springt und will, was weiß ich, mit mir spielen. Habe ich gar nicht gewusst, dass er mit mir spielen will. Und dann schrei ich. Ich sage nur, geh, 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 hat nicht funktioniert. Aber das, als ich dann einen Schreier gemacht habe und geschrien habe, weg, dann sprang er hoch, dreht sich um und ist abgehauen. Und meine Mutter hat mir etwas gelehrt, steh auf deine eigenen Füße, mach du etwas. Mach du etwas, widerstehe du dem Teufel. Ich gebe dir Autorität, ich stehe da, ich passe auf dich auf. Und das macht auch der Heiland. Der Heiland passt auf uns auf, der Heilige Geist ist da, stärkt unseren Rücken. Ich bleib da, bis du durch das Gehöft durch bist, bis du diese Transitstrecke passiert hast. Gott will uns erlösen von diesem Krabbelleben. Und wir sollen unser Krabbelleben abschütteln als Raupe und so weiter. Und wir sollen über uns selbst hinauswachsen. Und das ist der Wille Gottes. Der Mensch kann über sich selbst hinauswachsen. Ein Hund kann das nicht. Hund hat nur Instinkte. Der kann dressiert werden, aber kann über sich selbst nicht hinauswachsen. Dem wird es nie einfallen, dem Herrchen 5 Euro zu klauen, zum Metzger zu gehen und sich eine Wurst zu kaufen. Verstehst du? Das bringt er nicht zusammen. Ja, aber wir können über uns selbst hinauswachsen und wir können Dinge konstruieren. Kennst du deine Bestimmung, den Plan Gottes für dein Leben? Was ist der Sinn unserer Erlösung? Haben wir schon aufgehört, Raupenchristen zu sein? Menschen, die von der Ezebel abhängig sind? Führen wir schon ein anderes Leben, eine andere Art? Wozu? Warum und weshalb muss das passieren? Weil wir so um den Finger gewickelt worden sind vom Satan. Ich kann nichts dafür, dass ich in dieser Welt geboren bin. Ich wäre vielleicht auf dem Mars lieber zur Welt gekommen oder auf irgendeinen anderen Planeten. Verstehst du? Aber gerade hier, in dieser Familie, in dieser Hemisphäre, ja, in dieser Welt bin ich hineingeboren. Und du kannst nichts dafür. Die Larve kann nichts dafür, dass sie dort ja, gelegt worden ist. Dass sie dort als Raupe aufwachsen muss jetzt und sich entwickeln muss. Und dass sie jetzt die ganze Zeit auf den Bauch kriechen muss. Und dass ja Haufen Probleme sind. Wenn du auf den Bauch kriechst, hast du Haufen Probleme. Versuch's mal. Da kämpfst du ums Überleben. Aber warte. Weißt du, du musst dich verpuppen und du musst das Wunder der Natur erleben. Verwandlung ja von einer Raupe zu einem Schmetterling. Wir werden in einer verdorbenen Welt geboren. Als ich in Indien in der Leprastation war, da spielten Kinder und die gehörten den Leprakranken. Leuten, die wussten nichts was anderes. Die sind hier groß geworden, die kennen nur die Leprakranken. Und uns geht es auch nicht besser als diesen Leprakranken da in Indien irgendwo oder auf der Welt. Wir sind da hineingeboren. Wir haben nichts anderes gesehen. Jetzt brauchen wir ein Wunder der Verwandlung. Ein schöpferisches Wunder. Und das ist wirklich ein schöpferisches Wunder. Von Raupe zum Schmetterling. Das muss ein Wunder, dass von dieser Raupe, von dieser Art der Lebensweise eine ganz total andere Wesensveränderung stattfindet. Ein schöpferisches Wunder. Erlösung ist ein Wunder. Und für mich war die Erlösung ein Wunder, dass ich nicht mehr krieche, dass ich nicht mehr alles in mir reinfresse. Dass ich Sehnsucht bekomme nach einem anderen Leben. Wie ein Schmetterling. Die da oben, die können alles, aber du da unten, was machst du? Verstehst du, ich bewundere manchmal Leute, die irgendwo sich was geleistet haben, was Großes geschaffen haben, was Großes geworden sind, und du da unten krabbelst. Erlöst werden von deiner Armut. Armut ist ein Geist, der Geist des Mangels, das ist ein Dämon, das die Menschen beherrscht. Wir müssen erlöst werden, einfach nur dieses Irdische zu sehen, das, was einfach vor uns liegt, nicht mehr können, nicht mehr dürfen. Das wird uns nicht erlaubt. Weißt du, das ist nämlich das große Problem, was wir heute haben. Wir brauchen überall für Erlaubnis. Ist das mir erlaubt? Ist das mir genehmigt? Darf ich das? Du musst fragen, was will Gott von mir? Schau die Geschichte vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn war ein Verlorener, weil er sich abhängig machte von dem Schweinebauer. Und es wurde ihm verwehrt, vom Schweinefraß was zu nehmen. Er musste erlöst werden vom Schweinebauer und vom Schweinefraß. Aber zuerst müssen wir erleben, dass uns verboten wird. Das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Ja, was darfst du denn eigentlich? Und dann sagte, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und mein Vater noch Brote fülle. Verstehst du? Bekehrung ist es, dass ich den Schweinebauer verlasse und vergesse. Das Wunder ist in der Raupe angelegt. Das Wunder der Erlösung, dass du aus diesem Raupendasein rauskommst. Du musst nur abwarten und dich bewähren und daran arbeiten. Die Raupe verpuppt sich und hängt sich so als Kokon irgendwo an einem festen Strang, in irgendeine Distel am allerbesten, wo niemand zukommt, wo ihn niemand erreicht. Und wir müssen erlöst werden von Menschen. Weißt du, was sagt der Herr Jesus, wenn du betest und erhörlich beten willst, geh in deine Kammer, mach die Tür zu und bete dann. Hinter verschlossenen Türen. Du musst nicht öffentlich beten, damit dich alle Leute hören und womöglich sitzt da noch einer, der kann dein Gebet erhören. Ja? So denken viele Evangelisten. Der Georg Müller hat gesagt, ich verschicke keine Rundbriefe. Oder vor allem, dass er für seine weißen Kinder für Spenden bettelt, dann da könnte irgendjemand spendieren und Geld geben, der Geld hat. Aber Gott muss den Leuten aufs Herz legen, Geld zu geben und zu spenden. Und nicht, dass ich durch mein Gebet, lieber Gott, unterstütze und bitte, lege jemand aufs Herz, uns zu unterstützen. Nein, das kann ich in meiner Kammer machen. Das kann ich in meiner Kammer sagen. Und Gott wird dann den Leuten aufs Herz legen. Das hat Georg Müller gemacht. So, wir müssen lernen, sich zu verpuppen, allein auf den Herrn zu harren. Das ist Erlösung. Weg von den Menschen, weg von der Gesellschaft, weg vom System. Und die Raupe muss abwarten. Man kann nicht beschleunigen, auch geistlich. Weißt du, von diesem lieben Gott nachhelfen wollen. Die Raupe muss jetzt nichts anderes tun, als sich aufgeben. Jetzt hänge ich nur. Jetzt hänge ich nur. Ich muss jetzt mein Raupendasein voll ausleben in diesem Kokon, mich zu verpuppen und Farbe annehmen, die gar nicht zu mir passt. Die wird gelb, damit die anderen Vögel nicht fressen. Denn in der Natur wissen die Tiere, das gelbe Zeug fressen wir nicht. Das ist giftig. Die Natur ist schon schlauer. Der Schieß, der verpuppt sich. Und die Raupe, wenn sie zu einem Schmetterling werden will, wenn sie dieses Wunder erleben möchte, muss diese ganze Entwicklung durchlaufen. Und wir Christen möchten auch alles viel schneller machen. Oh Herr, heute bekehrt, habe ich auch manchmal gedacht. Jetzt getauft, noch geisterfüllt ganz schnell und jetzt ich warte auf den Himmel. Aber ich warte schon über 50 Jahre auf den Himmel, dass ich entrückt werde. Und ich bin noch nicht entrückt. Und deshalb, ich muss reifen. So geht es auch mit der Erlösung. Unsere Erlösung muss angenommen werden, muss ausgelebt werden. Dieser Vater von Josef, dieser Ziervater Josefs, Jesu, der Josef, der musste Jesus annehmen. Und auch wir müssen Jesus annehmen. Erlösung. Verstehst du, von der vorgefassten Meinungen, oh, die Maria ist schwanger. Wer weiß von wem, welchem Soldaten, mit wem hat sie da gehurt. Verstehst du, und so alles unterstellt und falsche Vorstellungen, falsche Ideen. Wir müssen von diesen Dingen alles erlöst werden. Und der Heilige Geist hat versucht, den Josef zu überzeugen. Nimm die Mutter und das Kind an. Das, was von ihr geboren ist, vom Heiligen Geist. Geschwister, wir müssen erlöst werden von diesen ganzen falschen Vorstellungen. Das ist von unten, das ist vom Teufel. Das ist von Menschen. Gott muss uns befreien und die Augen öffnen, was von Gott und was von den Menschen ist. Wir brauchen göttliche Aufklärung, ihr Lieben. Und jetzt muss dieser gute Mann, dieser Josef, einfach Jesus begleiten. Keine leichte Aufgabe. Auch für dich und mich. Verstehst du, der Erlöser soll kommen, der Erlöser wird angekündigt, er wird sein Volk erlösen von ihren Sünden und jetzt muss ich den Erlöser annehmen, mit dem Erlöser leben. Und Josef musste bei Jesus bleiben, so. Der musste bleiben, ob er wollte es oder nicht. Musste mit Jesus mitgehen, Musst du Jesus lieb haben? Musst du mithelfen, dass Jesus sich entwickelt? Ihm zeigen, wie man Häuschen baut, wie man sägt, wie man hobelt, wie man mit der Axt umgeht? Und wir dürfen jetzt unsere Entwicklung nicht einfach unterbrechen und sagen, ja, ich habe schon alles, ich kann schon alles, ich weiß schon alles. Wir sind noch nicht am Ziel. Wir dürfen Gott auch nicht aus der Schule laufen. Das ist so wichtig. Erlösung ist, dass ich in der Schule bleibe, bis ich das alles begriffen, bis ich das alles erfasst habe, bis ich soweit bin, bis ich auf meine eigenen Füße stehen kann. Jetzt sind hier in Brandenburg, jetzt fangen die Schulferien an, und im Radio habe ich jetzt beim Herfahren einen Bericht gehört, die meisten Abiturienten sind nicht studierfähig. Stell dir mal sowas vor. Die besuchen Gymnasium, lernen, wie man studiert, in der Schule studiert, die sind nicht studierfähig. Stell dir mal sowas vor. Die wissen nicht, wie man studiert, wie man in der Bibliothek ein Buch aufschlägt und dort nachschlägt und all das, verstehst du, sie sind nicht studierfähig. Die meisten jungen Leute, die heute das Gymnasium verlassen, sind nicht studierfähig. Sprechen die Politiker schon offen im Radio. Das ist nicht nur eine Erfindung von irgendwelchen Verschwörern. Und die meisten Christen sind auch nicht studierfähig. Die meisten wissen nicht mal, wie wir die Bibel lesen. Wir müssen erlöst werden von den ganzen vorgefassten Meinungen. Das haben die Menschen geschrieben. Freilich haben Menschen geschrieben. Glaubt doch nicht, dass die Bibel vom Himmel gefallen ist. Menschen getrieben vom Heiligen Geist haben geschrieben. Und dann haben sie übersetzt. Und dann haben sie weiter verbreitet, die Bibel, verstehst du? Und wir predigen weiter, verstehst du? Und wir müssen erlöst werden von den ganzen sozialistischen, humanistischen Denkweisen. Erlösung ist, dass ich ja offen bin für Gott und studierfähig, lernfähig bin. Ja, du musst fragen, wenn du jemanden heiratest, ist der noch lernfähig? Du sollst keinen Doofen und keinen Dackel heiraten. Verstehst? Ist der noch lernfähig? Ist egal, ob er jetzt irgendwelche Titel hat oder studiert ist, nein, ist er noch lernfähig? Und ein Mensch, für mich ist auch wichtig im Geistlichen, auf dem Glauben, ist er noch lernfähig? Kann der Heilige Geist ihn belehren? Die meisten sind nicht mehr studierfähig. Ha, das haben wir's. Erlösung. Weißt du, die Erlösung ist in einem reingelegt oder bei dieser Raupe, diese Entwicklung ist in ihrer Natur drin. Plötzlich fühlt sie, jetzt muss ich mich verpuppen. Jetzt habe ich mich genug Kohl gefressen, jetzt habe ich mich genug ausgeruht und so weiter. Jetzt muss ich jetzt einen Prozess durchlaufen des Ausruhens, des ja, Stille halten. Verstehst du, auch das gehört dazu. Ihr sollt stille sein. Nicht mehr krabbeln jetzt. Jetzt lerne zu hängen mal irgendwo an irgendeinem Zweig, in einem sicheren Verlies, in einer Höhle und wo auch immer ist. Und überstehe und überlebe jetzt diese Wartezeit. Und was sagt die Bibel einmal? Geduld durch Not. Wir müssen erlöst werden, nicht nur von den Sünden, sondern auch von der Ungeduld. Oh Herr, kannst du nicht ein bisschen schneller machen? Das dauert so lange. Ich möchte gleich das Ziel erreichen. Ja, es ist so wichtig. Du musst einfach, so viele Christen, auch vor allem junge Christen, haben kein Fleisch zum Warten, kein Fleisch zur Geduld. Es muss ganz schnell gehen. Und ich sage, es ist wichtig, dass wir unsere Axt schärfen, dann können wir ganz viel schneller ja, Kleinholz machen und ja, den Wald roden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir an uns selbst arbeiten, die Raupe an sich selber, jetzt abwarten, bis es soweit ist. Sich verpuppen, ob es mir gefällt oder nicht, ob es mir passt oder nicht. Erlösung, was? Die muss mit unserem Vernunft erfasst werden. Studierfähig werden. Wie werde ich erlöst? Warum werde ich erlöst? Wie werde ich erlöst? Wie kommt Gott mit meinem Leben zum Abschluss? Zu einem schönen, harmonischen Abschluss? Ja, das ist so wichtig. Wie willst du eines Tages enden? Wir sollten darüber nachfragen und nachdenken, auch als Christen. Wie will ich eines Tages aufhören? Und da heißt es in der Bibel von vielen Heiligen, Abraham, Isaac und Jakob, und sie legten sich hin und wurden versammelt zu ihren Vätern. Verstehst du? Die haben sich vorbereitet und da heißt es von Abraham, er war lebenssatt, nicht lebensmüde. Geschwister und Freunde, wir müssen lebenssatt werden. Wir müssen von diesem ganzen Lebenshunger erlöst werden. Nur genießen, genießen, genießen. Nein, satt, lebenssatt werden. Erlösung ist, dass wir wieder dem gehören, dem wir gehörten, von dem wir herkamen, aus Gottes Hand, in Gottes Hand wieder zurück. wieder in die Obhut des Herrn und in der Herrschaft Gottes, wieder am Tisch des Herrn zu sitzen. Das sollte unser Ziel sein, unser Fernziel. Und jetzt so diese kleinen Zielchen, wie kommen wir dazwischen? Und wie werde ich wieder zum Vater nach Hause kommen, wie der verlorene Sohn nachdachte? Ich weiß doch, wo der Vater wohnt. Ich weiß. Und ich werde mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und da ganz zielbewusst und konkret die Füße in den Arm genommen und ist losmarschiert. Erlösung ist Rückgabe an den Eigentümer. Die Rückkehr im Vaterhaus. Das ist Erlösung. Gott, du hast mir mein Leben gegeben und ich gebe dir mein Leben zurück. Ich kann dir nicht viel geben, aber ich kann dir mein Leben zur Verfügung stellen. So als Lob, als Dank. Erlösung ist, dass ich zur Besinnung komme, dass ich nachdenke, was ist meine wirkliche, echte Berufung? Bin ich hier nur zum Arbeiten, zum Schuften, Kinder großziehen oder Zeugen und Kinder großziehen? Für was bin ich da? Nur für den Haushalt, nur zum Putzen? Was ist meine Aufgabe? Wo bin ich daheim? Es ist nicht nur, wo ich zu Hause bin, sondern was ist wirklich mein Revier? Erlösung ist, dass ich wieder in meinen Stand hineinkomme, was ich verloren habe, was Adam damals mir vermurkst hat, dass ich wieder meinen Vater entdecke. Und der war Gottes, dieser Adam, der war Gottes. Dass ich wieder meine Abstammung entdecke, ich stamme vom Herrn ab. Das ist meine Berufung, dem Herrn zu dienen, das Paradies zu pflegen. Ja, und was der Adam alles im Paradies machen musste, glaubst du, der Adam hat sich nur die ganze Zeit gesonnt und geschlafen? Nein, der hat den Tieren Namen gegeben, der hat den Garten gepflegt und den Garten bebaut. Und manche Leute denken, wenn sie in den Himmel kommen, sie werden die ganze Zeit Halleluja singen. Vergiss es, das, was du hier getan hast, was du hier gelernt hast zu tun, das wirst du auch im Himmel tun. Denn ihre Werke folgen ihnen nach, heißt es in der Bibel. Ihre Werke, das, was du hier getan hast, wie du hier gelebt hast, das folgt dir nach. Denk drüber nach. Denk drüber nach. Du kannst nichts dafür, dass du als Raupe hier zur Welt gekommen bist und geworden bist als Raupe. Du kannst nichts dafür, dass du Mann oder Frau bist. Du kannst nichts dafür. Du kannst dich wehren, so viel du willst, du kannst dich dein Sex umfunktionieren, das kann man heutzutage, man kann ein Zwitter werden, wenn du willst. Ja, aber du bist das, was du bist, in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit, in deiner Natur. Und der Sex ist nur das Oberflächliche, nur die Spitze des Eisberges. Du bist von der Natur, vom Schicksal vergewaltigt, im Grunde genommen. Mich hat niemand gefragt, ob ich Mann werden will. Dich hat niemand gefragt, dass du Frau werden möchtest. Dass du in der Familie hineingeboren werden möchtest. Ich bin nicht gefragt worden. Ja, und ich habe es auch gar nicht verdient. Und bei mir hat sich niemand entschuldigt deswegen, dass ich das geworden bin, was ich geworden bin. Und da fragt man sich, was habe ich drüben im Jenseits verbrochen? Viele Leute glauben an Karma. Ich möchte hier ein paar Gedanken über Karma sagen. Weißt du, das ist das Dümmste, was man überhaupt glauben kann. Karma. Die Raupe wurde als Elende geboren. Aber sie ist nicht verdammt gewesen, um Raupe zu sein. Arbeit an dir selber, dann wirst du was. Ich werde nie vergessen, bei der Dying-Klinik in Kalkutta von Mutter Teresa, da sitzt ein armer Teufel. Ich sage Teufel, so sah er auch aus wie ein Teufel. Vergammelt, verkommen, niedergekommen, mit zerfetzten Kleidern. Und mein Herz wurde bewegt, gib ihm einen Dollar oder gib ihm ein bisschen was. Verstehst du? Aber der saß dort nur, da wollte er kein Geld. Und dann frage ich den Geschwister oder den Bruder, der mich begleitet hat, was macht er da? Der sammelt Karma-Punkte. Der sammelt Karma-Punkte. Karma-Glaube ist pure Gottlosigkeit. Glaubt mir das. Der Karma-Glaube, was heute bei uns in der ganzen Esoterik vom Hinduismus und Buddhismus herkommt, ist pure Gottlosigkeit. Weißt du, du kannst dich selbst nicht erlösen. Und ich würde selbst an die Erlösung glauben, wenn ich mich an meine Schnürsenkel mich hochheben könnte. Verstehst du, und durch die Luft fliegen könnte. Ich kann das aber nicht. Und so ähnlich ist Karma-Glaube, ist die Summe der guten und schlechten Taten, wie die da sagen, und so weiter. Und die glauben, das, was ich tue, das fällt auf mich wieder zurück. Das ist Unsinn. Karma-Glaube macht keinen Sinn. Weißt du, das man ständig geboren wird und immer wieder geboren wird, mal als Katze, mal ein Hund, und mal wieder als Schnecke und dann wieder mal als Raupe vielleicht womöglich, dann wieder als Schmetterling das nächste Mal. Weißt du, dass ich geboren würde aus eigener Kraft und irgendwo im Nirwanda lande. Ich will dieses ganze Karma-Glauben, ja, dir ein bisschen den Teppich unter die Füße ziehen. Ich habe mich mit diesen Sachen beschäftigt. Das klingt sehr gut. So, ja, aber es ist ein purer Blödsinn. Klingt sehr gut. Du musst dort im Jenseits nicht für irgendetwas büßen, dass du als Tier oder Pflanze zur Welt kommst, die ganze Karma-Abfolge durchläufst. Das macht keinen Sinn. Denk doch vernünftig. Schalt doch den Verstand ein. Gott hat jedes einzelne Wesen individuell geschaffen. Mensch, Tiere und Pflanze. Und dann heißt es, und er segnet einen jeden nach seiner Art. Und du kannst es nicht mehr verändern und vermehren. Das, was du bist, das bist du. Hund ist Hund, Katze ist Katze, Mensch ist Mensch. Lies mal Psalm 138. Du hast mich zubereitet im Mutterleib. Jeder Mensch ist ein Gedanke Gottes. Eine eigene Persönlichkeit oder eigenständige Persönlichkeit. Du hast mich bei meinem Namen gerufen und ich bin dein. Von wegen Karma oder Karma-Punkte sammeln dort. Du hast ja für den Mann gebetet, aber was weiß ich, was nützt das? Verstehst du, der will nichts. Und habe ich gesagt, darf ich für sie beten? Dann sagt er, nein, 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 nein. Und dann tobt er wie ein Wilder. Wie ein Wilder. Im Himmel gibt es kein Punktesystem, das du dir irgendwo erarbeiten kannst. Das müssen die Esoteriker hören. Auf gute und schlechte Taten reagiert Gott gerecht, soll ich dir sagen. Gott reagiert gerecht. Er ist voller Geduld, voller Gnade und Vergebung. Deshalb kam Jesus uns zu erlösen von allen, oder alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und die Menschen sind vom Teufel überwältigt. Mit dieser satanischen Theorie des Karma, dass man sich selbst erlösen könnte. Aber ich sage dir die Wahrheit, Karma verursacht so viel Leid und Elend. So viel Leid und Elend. Und der Bettler nahm nichts an, dem hätte vielleicht geholfen werden können. Auch in der Klinik, der ist auch nicht rein in der Klinik, so Mutter Teresa. Er ist nicht rein. Er will viel lieber leiden, denn er möchte nicht im anderen Leben irgendwie als irgendein Tier kommen. Und jahrhundertelang glaubten die armen Menschen dem Karma, ganz besonders Buddhisten, Hinduisten, und jetzt rennen die Westler noch hin, Esoteriker. Ja, sie glaubten, dass arme, Kranke und so weiter sich was verdienen können oder sie an etwas schuld wären, dass du arm bist, du bist an etwas schuld. Nein. Du musst dein Vorleben, es gibt erstens kein Vorleben, verstehst du, wir kommen von Gott und wir gehen zu Gott wieder zurück. Das ist der Weg. Und diese Menschen, die denken, sie können was sich erarbeiten und sind streng und geißeln sich noch dazu bei und leben in komischen Verhältnissen. Ich bin froh, dass Mahatma Gandhi und Mutter Teresa Indien ein bisschen kultiviert haben, das Kastenwesen abgeschafft und so weiter und gegen das System vorgegangen sind und den Menschen Würde gegeben haben. Jedes Lebewesen hat eine Würde, nicht nur die Kuh dort auf der Straße. Also haben sie sogar Angst, die Kühe zu berühren. Ich werde nie vergessen, ich komme da in Accra, das ist eine Stadt dort unterhalb von Delhi, komme ich an Accra, da ist die ganze Straße voll Aufruhr, denke ich, was passiert mit unserem Wagen, wir kommen dann mit dem Auto noch dort an, was ist da los? Da haben sie gesagt, hat einer eine Kuh überfahren, das könnte deine Mutter gewesen sein, verstehst du? Oder sonst wie, so denken die Inder, das ist mit ihrem Karma-Glauben, so denken sie. Jesus kam, hat den Kranken geheilt, der hat nicht ihr Karma verdorben. Jesus hat den Armen geholfen, die Verachteten hochgeschätzt, die Aussätzigen, die Traurigen ermutigt. Ja, und ja, er hat gesagt, vergebt denen, die euch Leid antun oder euch beleidigen und kränken. Er hat vorgelebt, was Liebe ist und Karma. Hör mal, diese dummen Esoteriker, Karma, die reden immer von Liebe, Liebe, Liebe. Karma ist das Gehässlichste, was es überhaupt gibt. Ich sage dir, warum? Karma widerspricht total der Liebe, dem christlichen Gebot. Du sollst deinen Nächsten lieben, verstehst du? Bei der Grundidee von Karma ist einfach, dass es geht um mich, dass ich im anderen Leben nicht mehr als eine Kuh zur Welt komme. Verstehst du? Es geht immer um mich. Tu Gutes, damit es dir und, also das sagt der Karma-Gläubige, damit es mir gut geht, damit ich nicht niedriger runterkomme und so weiter. Ist egozentrische Philosophie, eigensüchtige Gesinnung, das ist Karma. Eigennützige Einstellung. Von wegen Liebe. Liebe, Liebe. Wahre Liebe ist ganz was anderes. Lies mal, was 1. Korinther 13 ist. Da ist jede Religiosität, jede gute Tat, alles Wissen ist umsonst. Würde ich meinen Leib verbrennen, mein ganzes Habe den Armen geben und hätte der Liebe nicht die Liebe zu Gott zuerst mal und dann die andere Liebe, dann wäre ich klingende Schelle. Verstehst du? Von wegen dieser Liebe, 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 das kann ich bald nicht mehr hören. Ich muss nicht gut sein, um etwas von Gott zu bekommen. Hör mir gut zu. Erlösung. Erlösung von dem Übel. Erlösung vom Karma. Glauben, diese Punkte sammeln. Laut der Bibel ist uns durch Jesus bereits alles geschenkt. Ich muss nur einfach annehmen. Gott liebt uns nicht. Gott liebt mich und dich nicht nur, weil wir brav sind und weil wir was Gutes getan haben. Der Herr liebt Verbrecher. Hast du es gehört? Tauge nichts. Bettler. Ja. Er hat uns geliebt, da sind wir noch gar nicht da gewesen. Vor Grundlegung der Welt. Er hat uns bedingungslos geliebt, der Herr Jesus, ohne dass ich irgendwelche Karma-Punkte gesammelt habe. Er hat das besonders gewesen. Nein. Heute ist Karma New Age-Religion für mich, aufgebaut auf Ursache und Wirkung. Das ist Karma. Beim Karma gibt es keine Erlösung. Da gibt es nur, wie jedes Ereignis, das auftritt, irgendwas habe ich falsch gemacht. Irgendwo war ich nicht positiv, irgendwo habe ich nicht aufgepasst. Weißt du, und irgendwo, irgendwas ist passiert, warum ist mir das gerade passiert? Ja. Und dann sind meistens oft die anderen Schuld noch dabei. Alles, was angenehm und unangenehm ist, immer Karma. Karma ist die größte Lüge Satans. Tut mir leid, dass ich das sagen muss. Eine Verdrehung der Wahrheit, eine Vermischung von Tatsachen. Kommt vom Gesetz des Sehens und Erntens. Steht in der Bibel. Du erntest, was du siehst. Verstehst du? Aber davon wird es abgeleitet. Der Teufel verdreht das alles so. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Und ist aufgebaut auf Vergeltung und nicht auf Vergebung. Karma ist nicht aufgebaut auf Vergebung, ist auf Vergeltung aufgebaut. Unser Leben verläuft nach dem Plan Gottes und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Halleluja. Wir müssen, wenn wir Christen sind, nicht immer fragen, warum, 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 warum. Hör auf damit mit diesem Unsinn. Gott verwirklicht sich an uns und wir haben vorhin gesungen, er ist der Töpfer, wir sind der Ton, wie er es will. Gott kümmert sich um dich. Du musst dich nicht um Gott sorgen und um dich groß sorgen. In der Bibel heißt, alle deine Sorgen werfe auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist nämlich das Schöne. Er erlöst uns von den Sorgen, dass ich mich für mich selber sorgen muss. Ich muss mich anstrengen. Ich muss brav sein. Ich muss Karma-Punkte sammeln. Ich muss, was weiß ich, alles tun. Nein, du musst nur Gott vertrauen. Er macht es schon. Jesus ist uns vorausgegangen, eine Wohnung im Himmel zu bereiten. Und er sagt, und wenn es soweit ist, werde ich kommen und euch zu mir nehmen. Und zwar aus Liebe und Gnade. Nicht durch Verdienst. Erkenne den Plan Gottes für dein Leben, was das ist. Ja, Gott will aus dem Nichts, aus dem Staub, aus dieser Raupe einen Schmetterling machen. Und das ist für uns ein langer und schwieriger, mühsamer Prozess hier auf Erden. Erlösung hat nichts mit irgendwelchen Sünden zu tun. Erlösung ist der Plan Gottes. Jesus kam uns zu erlösen von aller Gewalt und Macht Satans. Gott will aus dem Dreck, aus dem Staub der Erde Schmetterlinge machen. Ja, Schmetterlinge machen. Und es geht über Larven, Raupen, sein, Kokon sein und dann einfach dann fliegen. Irgendwann sind wir dann soweit. Hier in diesem Leben, und zwar hier. Und dann durch die Gnade Gottes bei dem Herrn im Himmel. Erlösung ist die Verwirklichung der Idee Gottes in unserem Leben. Ich bin eine Idee Gottes. Und ich durch die Erlösung, durch die Versöhnung mit Gott, wehre ich das wieder. Vor Grundlegung der Welt wollte Gott dich als Schmetterling, nicht als Raupe. Auch für Gott ist es nicht einfach, aus Materie, aus Staub Schmetterlinge zu machen. Aber er macht es, er schafft es. Und alles auf dieser Welt, ihr Lieben, ist einem Prozess unterworfen, nicht dem Karma, dem göttlichen Prozess von Auswerten und Vergehen und so weiter und Wachsen und Reifen. Gott erlöst uns mehr und mehr von der Materie. Das ist so wichtig, dass wir gar nicht mehr angewiesen sind, dass wir das gar nicht mehr brauchen, dass wir gar nicht mehr nötig haben. Ja, dem Evangelisten Mode kam eine Frau, hat sich beschwert und sagt, ja, dein Glaube, deine Religion ist so kompliziert, so schwierig, das dürfte nicht und das dürfte nicht und das dürfte nicht und das dürfte nicht. Dann sagt er, liebe Frau, ach, das höre ich zum ersten Mal. Mir ist alles erlaubt, aber ich brauche nicht alles. Verstehst du? Mir ist alles erlaubt, aber ich brauche nicht alles. Das ist Erlösung. Ich bin erlöst. Aber ich brauche nicht mehr alles. Wir können auch gewähren lassen. Wir können es gefallen lassen. Wir können es annehmen. Wir können es stehen lassen. Ja, alles ist in uns angelegt zu einem gottseligen Leben. In meiner Bibel heißt alles, was wir brauchen zu einem gottseligen Leben, ist uns bereits gegeben. Das musst du nicht mehr kaufen irgendwo. Das musst du nicht mehr irgendwo erarbeiten oder verdienen. Du musst nur erlöst werden. Mehr und mehr mit Gott zusammen zu arbeiten, dem Herrn Raum geben in deinem Leben. Je mehr wir den Kräften Gottes uns ausliefern, je mehr wir den Heiligen Geist an uns arbeiten lassen, die Naturgesetze, was auch immer sein mag, die Zeit, dann passiert unheimlich viel mit uns. Und dann entwickeln wir uns zu dem Ideal. Und auf der Welt hat alles seine Zeit. Gott erlöst uns auch von der Hetze, vom Stress. Weißt du, lass doch Zeit, lass Gott arbeiten. Gottes Mühlen malen langsam, aber trefflich fein. Kennst du diesen Spruch? Gott will dich entwickeln zu seinem Ideal. Je weniger du gegen Gott rebellierst in deinem Leben, desto leichter kann er dich entwickeln. Sag ja, Herr. In London, in der Westminster Abbey, habe ich einen Stein gefunden, einen ganz komischen Stein. Dieser Stein war ein verwitterter Grabstein. Und da konnte man noch lesen, yes, Lord, mehr nicht. Yes, Lord. Und genau das ist, was wir in unserem Leben mehr und mehr sagen sollten. Yes, Lord, mach du das. Nicht aus jeder Raupe wird ein Schmetterling. Manche Raupen werden gefressen, weil sie zu leichtsinnig, zu leichtfertig sind. Ja. Andere werden zertreten, weil sie am falschen Platz sind. Ja, auf der Straße rumkrabbeln. Du kannst nicht vorsichtig genug sein für dein Leben, um zu überleben, um das Ziel zu erreichen, deine Bestimmung. Wenn du einmal ein Schmetterling werden willst, ja, dann solltest du alles dran setzen. Lieber Gott, hilf mir, dass ich dieses Raupendasein so schnell wie möglich ablege. Ich bin hier auf dem falschen Schiff zur Welt gekommen, ja, das stimmt, in der falschen Familie hineingeboren. Ich kann nichts dafür, dass ich vielleicht im Konzentrationslager zur Welt gekommen bin. Sowas gab es auch und gibt es auch Kinder, die im Konzentrationslager geboren wurden. Ich kann nichts dafür, dass ich unter den Todeskandidaten geboren bin oder gelandet bin, dass ich verstümmelt wurde, dass alle so entstellt und verstellt und so komisch sind und so verrückt sind. Dass ich im Irrenhaus gelandet bin, kann nichts dafür. Wie die Kinder dort, die ich gesehen habe in der Leprastation, dass ich hier aufwachsen muss. Du kannst nichts dafür, dass du als Bettler zur Welt gekommen bist, in einer Bettlerfamilie. Ja, du kannst nichts dafür, dass du vielleicht nichts mitbekommen hast, nicht zur Schule durftest. Dass du unter lauter Dummen aufgewachsen bist, geistlosen Analphabeten, nicht mehr studierfähigen, Gottlosen oder Atheisten, ja, du kannst nichts dafür. Du hast es nicht gewollt. Und ja, du kannst nichts dafür, dass du abgelehnt worden bist, dass man mit dir nichts spielen wollte, dass mit dir niemand was zu tun haben wollte. Du kannst nichts dafür, dass du verloren bist, aufgegeben und so weiter. Aber du musst nicht verloren bleiben. Das ist es nämlich, das Geheimnis. Du musst nicht Sünder bleiben, du musst nicht Gefangener bleiben. Du musst nicht in der Hölle bleiben. Du musst nicht unter dem Fluch weiterleben, du kannst diesen Fluch abschütteln. Mein Erlöser lebt. Das ist die Botschaft von diesem alten Hiob. Du musst nicht auf der Müllhalde leben. Wir haben mal einen Gottesdienst gehabt auf unserer Reise durch Indien. Und zwar bei diesem Müllsammler kommen wir zuerst mal hin. tut zuerst mal furchtbar gestunken und diese Geschwister leben in, ja, in der Müllhalde. Im ersten Stock oben auf dem Dach haben wir Gottesdienst gehalten, mit dem Gestank haben wir mich angewöhnt. Dann kommt so ein kleiner Junge und sagt, ich sammle Müll hier, ich will mal studieren. Verstehst du? Ich will Arzt werden. Die wollen alle Ärzte werden dort. Verstehst du? Ich werde studieren, deshalb und so weiter. Und der Vater hat dann gesagt, ja, mein, wir setzen alles dran, dass der Junge, der ist sehr begabt, aber wir sammeln das Geld und wollen, dass der Junge studiert. Er will studieren. So, du kannst aus dem Müll, aus der Müllhalde rauskommen. Ist möglich. Und ich kenne Leute, die in der untersten Kaste waren in Indien und dann sowas gebracht haben in ihrem Leben. Es geht nicht um Materialismus, sondern es geht, dass du auch glücklich und fröhlich und gesegnet und Kind Gottes bist. Gott will dich aus deinen Ruinen befreien. Du musst nur dich befreien lassen. Dich nicht aufgeben. Ich denke nur so oft an diese Trümmerfrauen hier in Berlin. Die haben das gemacht, was wir heute sind. Sie haben sich nicht aufgegeben und sie haben keine Depressionen gehabt. Ich habe extra gelesen und studiert und zu der Zeit, als diese Trümmerfrauen hier waren, die haben gar keine Zeit für Schlaraffendepressionen gehabt, was wir heute haben. Leider, Gott vergebe mir, dass ich so denke. Ja, wenn du was tust, wenn du was arbeitest, dann wirst du keine Müdigkeit, keine, ja nicht Müdigkeit, sondern keine Depression bekommen. Fang an, was zu tun. Gib dich nicht auf. Du musst ja nicht am Schweinetrock enden, wie dieser Mann dort war in der Bibel, in der Geschichte Jesu. Du musst nicht in deinem Raupendasein enden. Du kannst rauskommen. Gott will etwas aus dir machen. Halleluja. Ich möchte dich ermutigen. Gott will aus dir was machen. Und die Raupe ist nur deine Vorstufe, eine Zwischenstation für dein Leben. Das Leben geht weiter. Wir sammeln Müll, damit der Junge studieren kann eines Tages. Ja, gib dich nicht auf. Geh den Weg der Erlösung. Wie kommen wir raus? Eines Tages. Ja, Martin Luther King hat ein Lied gesungen oder eine Predigt gehalten. Wir werden überwinden. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen. Aber der Tag wird kommen, wo weiß und schwarz, wo alle miteinander tanzen und singen und spielen. Wir werden überwinden. Und deshalb gib dich nicht auf, auch wenn es jetzt schrecklich ist und miserabel in deinem Leben ist. Gib dich nicht auf. Du musst nicht als Raupe krepieren. Du krepierst, wenn du dich aufgibst. Wenn du diesen Prozess unterbrichst, wenn du sagst, nein, ich will mich nicht verpuppen, diesen Weg will ich nicht, das ist mir zu anstrengend. Erlösung ist Verwandlung von Raupe in Kuckuck und dann zum Schmetterling, vom Kriecher zum Flieger. Erlösung ist der Einstieg in eine andere Welt, Anfang eines neuen Lebens. Ja. Und Jesus sagt, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, um erlöst zu werden aus diesem Dasein. Durch die Geburt bist du in diese Welt hineingekommen und durch die Wiedergeburt, Bruder, Schwester, kommst du in die andere Welt. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist Erlösung. Nicht nur, dass meine Sünden sind vergeben, vergiss es. Das kann jeder behaupten, meine Sünden sind vergeben. Aber wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das ist Erlösung. Und wie geht's bei einem Menschen? 9 Monate liegt er als Embryo im Bauch der Mutter. Und dann wird er geboren. Und es ist so wichtig, dass du eines Tages rauskommst. Das, was du bist, dass es offenbar wird. Wir wissen nicht, was wir sein werden. Aber die Bibel sagt, wir werden ihm gleich sein. Bei dieser großen Wiedergeburt. Was tun wir, um wiedergeboren zu werden? Eigentlich sollten wir, ja, das, was Jesus uns gelehrt hat, was die Natur uns lehrt, uns verpuppen zu einem Kokon. Stille werden und Gott an einem arbeiten lassen. Die Natur an einem arbeiten lassen. Die Umstände an einem arbeiten lassen. Und aufpassen, dass die Vögel uns nicht auffressen, sondern dass die Naturkräfte an uns arbeiten und aus uns das machen, was wir werden. Und plötzlich, hier passe ich nicht mehr rein, meine Flügel sind so groß. Dann dränge ich und werde ein Schmetterling. Was hast du getan zu deiner Geburt? Gar nichts. Du kannst nicht viel tun, auch bei der Wiedergeburt. Du musst es nur annehmen, was der Herr Jesus für dich alles getan hat. Er ist, der dich austrägt, der dich ja zu diesem neuen Leben bringt. Du kannst es nur annehmen und das umsonst und kostenlos und dich bedienen lassen. Ach, unser Bübchen, unser Mädchen, wir sind dann stolz dann. Die Menschen sind dann stolz auf das neugeborene Leben. Und bevor du wiederhergestellt werden kannst, musst du dieses Leben aufgeben. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen. Du kannst nicht gleichzeitig dieses und das andere Leben führen. Du musst dich für eins entscheiden. Wer sein Leben gewinnen will, sagt der Herr, der wird es verlieren. Du musst die Ansichten und Werte dieses Lebens aufgeben, um die anderen Werte und die anderen Prioritäten in deinem Leben herauszukristallisieren und zu erarbeiten. Und dann warten. Geduldig warten, ertragen, erdulden, was alles passiert. Mitarbeiten mit Gott zusammen. Erlösung hat etwas mit Erleiden zu tun. Du erleidest diese Welt. Die ist nicht mein Heim. Die ist nicht mein Zuhause. Ich erleide meine Vergänglichkeit. Ich erleide meinen Verfall. Das merke ich schon beim Treppensteigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erleide meine Menschlichkeit, meine Ungerechtigkeit oder die Ungerechtigkeit hin und her. Ich erleide die ständigen Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Ich erleide die Gefahren, gefressen zu werden. Ja, als Raupe auf dem Weg, um Schmetterling zu werden. Ich werde immer wieder gejagt, hin und her geschubst, werde verachtet, werde auch natürlich bemitleidet, der arme Junge. Ja, und bedauert. Immer bemitleidet zu werden, ja, du elende Raupe. Weißt du, das wirkt sich nicht gut aus, du negativ beurteilt zu werden, du arme Raupe. Ich erleide Lieblosigkeiten, ich erleide Verluste, ich erleide Schwachheiten. Das gehört zu dem ganzen Werdegang hier auf Erden. Ich erleide Niederlagen, ich erleide Leerlauf, ich erleide Spannungen. Und das ist Erlösung. Ich erleide die Verderbtheit an meinem eigenen Leib. Paulus, ich, elender Mensch, ich, elende Raupe. Wer wird mich erlösen von diesem Dasein? Die Natur macht es bei der Raupe und Gott macht es bei uns. Er stellt uns komplett neu her als Schmetterling oder was auch immer sein will. Wir schaffen es nicht aus uns selbst, in aller Liebe. Er kam, um uns zu erlösen von diesem Raupendasein, Sünderdasein, verloren sein, verdorben sein, verkommen sein. Er macht es. Und ich bin manchmal erstaunt, was der liebe Gott aus schlechten Menschen macht. Und wenn ich die Bibel lese, ich bin entsetzt, dass kein Heiliger, der zu einem Heiligen wurde, lauter Mörder, Säufer, Diebe, Ehebrecher, ja, die hat der liebe Gott erwählt. Kinder Gotteshasser, wie den Paulus, und das sind große Helden geworden. Wir kommen aus unserem Gefängnis, aus unserer Begrenzung und Beschwernisse nur heraus, wenn der Herr ein Wunder, ein Naturwunder an uns vollbringt. Plötzlich sind wir Schmetterlinge und versichtbar. Lass ich meine Distelhaufen hier, den ganzen Distelberg. Ja. Wir werden etwas völlig Neues, was nie da gewesen ist. Und in der Struktur bleibe ich immer ich. Wenn du dann so einen Schmetterling anguckst, ist es eine kleine Raupe noch drin in diesem Schmetterling. Beobachte, wenn du so, die kommen, die setzen sich auf deinen Finger sogar. Egal, was wir vorher waren, wovon wir vorher lebten, egal, was du verbrochen hast, wo du gesunken bist und was du geworden bist, das spielt keine Rolle. Gott verwandelt unsere Natur. Er macht uns aus uns eine neue Schöpfung. Hab Geduld. Hab Geduld. Warte auf dieses neue Leben. Es kommt. Hier werden wir befreit. Und getrennt von diesem Raupen, das, und da lässt du diesen Kokon wieder zurück, den Sarg, die Klamotten, alles was da war, das nimmst du nicht mit als Schmetterling. Du bist umgepolt vom Kriecher zum Flieger. Und das passiert in aller Stille, in aller Verborgenheit. Nicht öffentlich auf den Konferenzen. Weißt du, da wirst du inspiriert, da wirst du motiviert, vielleicht auch in der Predigt, aber das erlebst du alles zu Hause in der Stille, in deinem Kokon, was es auch immer ist. In der Abgeschiedenheit, im Dunkeln, da reifst du. Das große Wunder der Erlösung, das vollbringt der liebe Gott selbst, nicht du und nicht die anderen Menschen, ja, die Seelsorger und all die, die an dir so rumfummeln. Gott ist es, der uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Halleluja, Gott ist es. Er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Spare deine Energie. Ich muss was tun. Ich muss mich veranstrengen. Oh, wie mein späteres Leben. Ich muss ein paar Karma-Punkte sammeln. Diesen Unsinn. Du musst als Raupe niemandem was beweisen, dass du einmal fliegen kannst. Du musst auch nicht vorher, vor der Zeit noch Flugstunde nehmen, verstehst du? Das wirst du schon können und plötzlich ein Schmetterling kommt zur Welt und kann plötzlich fliegen. Ja, und du wirst dich wundern, wie das so geht. Muss niemand was beweisen, was in dir drin steckt. Gott sandte Jesus, um uns zu erlösen, Brüder und Schwestern. Er sandte uns keinen Supermann, keinen Supermessias. Er sandte uns einen armen Menschen, wie du und ich, bei einer verarmten Familie, Josef und Maria. Er stellte Jesus unter den sündigen Menschen. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wir reden von Weisheit Gottes, ein Geheimnis im Verborgenen, die vorherbestimmt hat vor langer Zeit und so weiter, und die geht auf in Herrlichkeit. Jesus wurde ein anderer Mensch durch die Auferstehung. Plötzlich war er verklärt, erlöst von des Todesbanden, und das wird das letzte große Wunder sein, die Erlösung von dem Tod. Unser großer Feind wird überwunden. Als Erlöste wartet ein fantastisches Leben auf uns. Nicht mehr siechen, nicht mehr uns plagen, nicht mehr dahin vegetieren. Und dass sie vor sich selber träumen, es wäre so schön, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wäre ich heute noch Millionär. Ja? Aber Gott hat uns herrliche Dinge bereitet. 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und keines Menschenherz je geglaubt oder ins Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben, aber er hat uns offenbart durch den Geist Gottes. Wenn du das einmal begriffen hast, was Jesus alles getan hat, was er alles vollbracht hat, und dann in Römer 6, damit schließe ich heute Nachmittag, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Mich gibt's nicht mehr. Ich lebe, und was ich lebe, das ist Christus, und er ist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ich lebe jetzt nach Jesus Christus, wie er es in mir wirkt, wie der Heilige Geist in mir wirkt. Er wird euch lehren in aller Wahrheit. Er wird euch führen. Er wird euch inspirieren. Er wird euch motivieren. Halleluja. Jesus kam uns zu erlösen. Halt es fest. Liebe, ein erlöstes Leben. Nietzsche hat einmal gesagt, wenn die Christen erlöster wären, aussehen würden, würde ich gerne an Christus glauben. Aber die meisten Christen sind nicht erlöst. Da denkst du, die haben Magenschmerzen, die haben irgendwo Hexenschuss oder was weiß ich. Die sehen nicht erlöst aus. Christen sollten erlöst sein, auch trotz den Schwierigkeiten. Und nicht nur für die Esoteriker spielen. Ich bin so dankbar, ich bin so dankbar. Ja, ich bin auch dankbar, ja, für alles, was Gott getan hat. Aber verstehst, ich bin erlöst. Diese Dinge werde ich alle da lassen. Und ich bin happy, ich genieße das Leben, ich freue mich jeden Tag, dass ich aufstehen kann, dass ich atmen kann, dass ich meine Arbeit verrichten kann, dass ich das Wort Gottes studieren kann und den Herrn liebe. Ich weiß nicht, warum ich so lange auf dieser Erde bin, aber ich tue das. Ich werde auch eines Tages diese Erde, diesen Kokon lassen. Ich bin schon 50 Jahre oder mehr Jahre im Kokon verpuppt. Ich lebe und weißt du, ich muss Geduld haben. Jesus kam uns zu erlösen. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für deine Erlösung. Ich danke, dass ich mich dafür halten kann. Ich bin erlöst. Welch Glück ist erlöst zu sein, Herr, durch dein Wort, durch deinen Geist, durch deine Tat. Das, was du auf Golgatha vollbracht hast. Halleluja, ich preise dich und hilf, dass die Christen hier auch in unserer Gemeinde, in unserem Land viel erlöster aussehen würden. Dass die Christen nicht so meckern und murren und so widerspenstig wären und so rebellisch werden, so neidisch und eifersüchtig aufeinander werden. Herr, wir sind erlöst von all diesem vergänglichen Plunder, von dem spießbürgerlichen Kleinkram. Wir sind erlöst für was Großes. Gott zu dienen, Gott zu preisen, Gott zu loben. Halleluja. Und das wollen wir tun heute Nachmittag. Wir wollen Gott noch loben und preisen und ihm alle Ehre geben. Würdig bist du, Herr. Würdig ist das Lamm, das geopfert ward für meine Sünden. Jesus, du hast dich aufgegeben, um mich zu retten, mich zu erlösen, mich aus den Klauen Satans zu holen. Halleluja. Ich danke dir für alle Ewigkeit. Amen.